BR Heimat lesen.
Der Hofbauer. Wenn Sie ein beliebter Anwalt werden wollen, so müssen Sie vor allem bestrebt sein, aus den umständlichen Erzählungen der kleinen Leute das Wesentliche herauszufinden. Dies werden Sie am besten durch ruhiges Zuhören erreichen. Als Gewissensrat müssen Sie es hinnehmen, wenn Ihnen jemand sein ganzes Herz ausschüttet. Ungeduld würde nur schaden, und Sie werden diese auch nicht aufkommen lassen, wenn Sie daran denken, welch hohes Vertrauen Ihnen jeder entgegenbringt, der Ihren Rat als Richtschnur für eine wichtige Handlung erhalten will. Ich habe nie begriffen, wie ein Anwalt es über sich bringen kann, grob zu sein. Diese schönen Grundsätze stehen in dem Briefe meines Freundes, der es nicht unterlassen kann, mir gute Lehren zu geben. Sehr gut gesagt, mein Bester. Wollen wir weiterlesen? Der Beruf des Anwaltes hat noch etwas an sich von dem edlen Verhältnis des römischen Patronus zum hilfsbedürftigen Klienten. In diesem Augenblicke haut jemand mit dem Stecken an meine Gangtüre und poltert mit den Stiefeln dagegen. Die Haushälterin kennt sich gleich aus. Das ist wieder einer aus der Moosgegend, wo sie die elektrischen Klingeln noch nicht kennen. Sie öffnet also. Ein paar unartikulierte Laute, dann erscheint im Türrahmen ein Bauer, der aussieht wie alle und nach feuchtem Leder riecht, ebenfalls wie alle. Zuerst wickelt er sich vom Halse ein 3 Meter langes wollenes Tuch, legt es auf ein paar frisch beschriebene Bogen Papier, sucht für seinen Gehstock eine passende Zimmerecke und entfernt dann von seinem Hut allen Schnee, welcher darauf lag, indem er ihn heftig gegen meinen Schreibtisch hinschwingt.
»Ist gut, Herr Doktor, ich hätte da Frage.«
»So, setzen Sie sich nieder und sagen's mir einmal zuerst, wer Sie sind.«
»Ja, der Hofbauer war ich.«
»Waren Sie? Und wer sind's denn jetzt?«
»Ja, ich weiß noch.«
»Aha, Sie sind's noch.« Nach einigem Frage- und Antwortspiel sind wir so weit, dass ich weiß, er heißt Pius Reidel, ist der Hofbauer in Zeidelfing, verheiratet und katholisch. »So, Hofbauer, was für einen Schmerz haben wir denn?« »Ja, indem er wegen Körperverletzung angeklagt ist, unschuldig und von lauter meineidigen Zeugen.« »Hm, sind schon einmal bestraft worden?«
»Nein, das heißt bloß 3 Mal, aber auch unschuldig, wie es halt oft geht. Die Leute sind schon einmal so schlechtheitstag.«
»Nun erzählen Sie mir einmal kurz, was Ihnen passiert ist.« »Kurz, ja freilich, das geht nicht so geschwind.« »Das geht alles der Reihe nach. Ordnung muss sein. Und für was ist denn der Advokat da?« Und so fängt er denn an. Wie er in der Früh aufgestanden ist und an nichts gedacht hat. Wie er dann schön langsam zum Wirt hinuntergegangen ist. Wer ihm begegnet ist und was sie geredet haben. Wer beim Wirt schon da war und wie er eine Maß getrunken hat. Und dann noch eine und hernach wieder eine. Und wie er immer noch an nichts gedacht hat. Dass dann am anderen Tische der Pfeifergütler von Hugelfing gesessen ist, der miserabelste Mensch, seitdem das Schlechtsein erfunden worden ist. Mit dem er schon vor 5 Jahren einen Prozess gehabt hat. Wissens, wegen dem Kirchenweg, der eigentlich kein Kirchenweg gar nicht war, weil er über seinen Grund geführt hat. Jetzt kommt der alte Prozess in die Erzählung. Hofbauer, geht es gar nicht ein bisschen kürzer?
Na, ich muss Ihnen genau verzeihen, damit Sie Ihnen auskennen.
Also hü. Ja, der alte Prozess. Und wie er ihn verloren hat durch den Meineid vom Pfeifer. Wie er ihm das am kritischen Tage hernach hingerieben hat und wie sie in das Streiten gekommen sind. Dann ist der Pfeifer aufgestanden und hat gesagt, Hofbauer, hat er gesagt, jetzt kann ich nicht mehr anders. Und dabei hat er ihm 2 auf den rechten Backen hingehauen.
So hat er's gemacht. Die Erzählung bringt der Hofbauer jetzt hochdeutsch und sehr dramatisch. So hat er's gemacht.
Er wischt sich mit der Hand über das Gesicht, um mir eine Watschen recht zu veranschaulichen. Und dann hat ihm der Pfeifer links 2 hingehauen. So. Und dann hat er ihm unter das Kinn 3 Mal gestoßen. Der Hofbauer macht es so deutlich, dass ihm die Zähne klappern. Ja, und dann hat er ihn bei den Haaren genommen und hat ihm den Kopf an die Tür hingedruckt und ist auf und ab gefahren damit, nämlich mit dem Kopf. Ah, merkwürdig. Und das hat sich der Hofbauer alles ruhig gefallen lassen.
Freilich, was willst du machen mit solcher Wüste Leid?
Dann möchte ich aber doch schon wissen, Hofbauer, warum Sie wegen Körperverletzung angeklagt worden sind. Da sollten Sie doch eher eine Extrabelohnung kriegen, wegen Ihrer Friedfertigkeit.
Ja, das ist aber die Schlechtigkeit. Der Pfeifer behauptet jetzt, dass ihm der Hofbauer einen Maßkrug am Schädel zerschlagen hat und hat drei elendige Lumpen gefunden, die es beschwören wollen. Es ist kein Wort davon wahr. Er hat bloß einen Maßkrug in der Hand gehabt, der ist aber von selber zerbrochen. Es wird schon wer daran hingekommen sein. Der Hofbauer kennt vier Leute, die bestätigen werden, dass sie nichts gesehen haben. Ich glaubte nun annehmen zu dürfen, dass er mit seiner Erzählung fertig sei und erkläre ihm, dass ich ihn verteidigen wolle. Allein, er geht noch nicht. Jedes Mal, wenn ich Abschied nehmen will und sage, also ist schon recht, Hofbauer, jetzt sind wir fertig, oder püt Gott, Hofbauer, schauen's, dass gut heimkommen, fangt er wieder an. Ja, Eselverdächtiger, hat der Pfeifer gesagt, und du ganz schlechter Kerl. Und dann hat er gesagt, Hofbauer hat er gesagt, jetzt kann ich nicht mehr anders, und hat ihm zwei hingehauen. Zwei auf den rechten Backen und zwei auf den linken. Ob das in Bayern erlaubt ist? Ich bekomme allmählich das Gefühl, als ob mir einer die Haare einzeln ausrisse oder Zähne ausziehe. Nein, das ist in Bayern nicht erlaubt, Hofbauer. Aber ich habe jetzt keine Zeit mehr, Ihnen das zu erklären. Kommen Sie vor der Verhandlung meinetwegen noch einmal her. Für heute sind wir fertig. Adieu. Das versteht er endlich und macht sich zum Aufbruch fertig. Aber es hat noch nie jemand so lange gebraucht, um 3 Meter Tuch um den Hals zu wickeln wie der Hofbauer. Und noch nie hat jemand seinen Stock so lange von allen Seiten betrachtet wie er. Gott sei Dank, jetzt ist er draußen und ich lehne mich erschöpft im Lehnsessel zurück. Aber was ist denn das? Es klopft jemand. Richtig, es ist der Hofbauer.
Herr Doktor, ich hab noch was vergessen. Meines, dass mir dies beim Krieg geklappt wird.
Was denn?
Na, das mit dem Maßkrug, dass er vor seinem Zbrocher ist.
Nein, das wird Ihnen nicht geglaubt. Aber Sie können es ja probieren.
Ja, ich werde es mal überlegen. Adies, Herr Doktor. Ich komme bald wieder.
Diesmal geht er wirklich. Und ich denke 2 Tage weder an Pius Reidl noch an Castorus Pfeifer. Am 3. Tag, so in der Früh gegen 6 Uhr, bei stockfinsterer Nacht läutet es. Ich höre schwere Fußtritte und dann klopft es.
Herr Doktor, Sie müssen aufstehen. Ein Bauer ist da, der Sie sprechen muss.
Na, wenn schon? Dann schon. Raus aus dem Bette, angekleidet und in die Kanzlei.
Himmelherr! Der Pius Reidl aus Zeidelfing. Ist gut, Herr Doktor. Ich bin ein bisschen früher dran, aber ich hab mir gedacht, ich muss ihn gleich aufsuchen, dass er nicht mehr zu uns belogen. Wissen's, ich hab mir die Geschichte überlegt. Ich lass mich halt in Gottes Namen strafen und tu nicht lang rum. Sie brauchen mich nicht zu verteidigen. Die Bayerin hat's auch gesagt, es kostet grad mehr. »So? Pius Reidl«, schrie ich, »Pius Reidl, wie viel Watschen hat Ihnen der Pfeifer hingehauen?« »Ja, 2 auf den rechten Backer und nachher 2 auf den linken Backer und nachher, halt, macht bloß 4.«
»Wenn Sie den Castorus Pfeifer wiedersehen, dann sagen Sie ihm in meinem Auftrag, er sei ein Ehrenmann, aber 1 Watschen auf jeden Backen ist er Ihnen noch schuldig. Aller guten Dinge sind 3. Verstehen Sie mich? Und jetzt marsch, naus!« Es wurde mir gleich wieder besser zumute, als ich meinem Zorn auf diese Weise Luft verschafft hatte. Ich konnte sogar 1/2 Stunde später beim Kaffee die Rede eines Abgeordneten lesen, und zwar bis zu Ende, welcher für die Errichtung eines Volksbüros plädierte. Denn, sagte er, meine Herren, man findet es heute nur zu häufig, dass die Anwälte sich nicht die Zeit nehmen, oder ich will sagen, nicht nehmen können, um dem hilfesuchenden Publikum diejenige Aufmerksamkeit zu widmen, welche es beanspruchen kann, darf und muss, und so weiter und so weiter. Jawohl. Kirter. Lang die Pfanne aber, Nandl, hol's Mehl aus der Truhen und ein Laib Schmalz. In der Kuchel steht die Bäuerin vor dem Herd. Das Feuer wirft einen glutroten Schein auf ihr kugelrundes Gesicht. Mit dem Kochlöffel taucht sie die Kücheln unter und wendet sie um. Die Holzscheitel krachen, das Schmalz kocht und prasselt und spritzt. Grad lustig ist. Hint im Hof grunzt die Sau. Der Bauer wetzt das Messer und probiert die Schneid, ob sie noch nicht fein genug ist. Der Fitus legt den Stecken in den Brunnentrog, dass er hart wird auf morgen. Die Mariandl und die Kreszins laufen, stiegen auf, stiegen ab, rennen aneinander und kriegen Lachkrämpf.
In der Stube drin probiert der Oberknecht zum 30. Mal auf der Ziehharmonika das Lied »Mir kämen's vom Gebirg« und der Großvater haut sie vor lauter Freit eine Prise nach der anderen auf den Daumennagel. »Hui, morgen ist Kirta. Das größte Fest im ganzen Jahr, auf das sich jeder Ehehalten, jeder Austragler gewissenhaft vorsieht, wo das Essen notarisch gemacht ist und aufgrund rechtskräftiger Urkunden geschieht. Morgen gibt es Gesächts und von allem, was geschlachtet wird, 2 Pfund. So ist geschrieben worden und so geschieht es. Von seinem Recht geht kein richtiger Bauermensch weg. Ahnungsvoll dämmert der Morgen herauf. Heute braucht der Bauer von seinen Dienstboten keinen einzigen zu wecken. Der erste ist der Oberknecht Hans Girgel. Er tut heute ein Übriges und wascht sich am Brunnen den ganzen Kopf, noch dazu mit der Seifen. Dann fahrt er mit einer Art von Kamm durch die nassen Haare und zieht sich einen schönen Scheitel, wobei er in den kleinen Handspiegel schaut, der auf dem Brunnenrand liegt. Jetzt spuckt er in die Hände, pappt sich 2 Kriegslocken bis an die Augenbrauen fest hin und fahrt dann mit dem Rostriegel über das ganze Bild. Nun er fertig ist, stimmt er voll innerer Zufriedenheit ein Lied an. Des Morgens, wenn die Sonne aufgeht und wenn das Gras im Tau da steht, dann treib ich meine Kühe dahin, dort, wo ich ganz alleine bin. Er zieht den rechten Fuß in die Höhe, patscht mit den Händen über dem Kopf zusammen und stoßt einen gellenden Pfiff aus, dass es kein Indianer besser kann. In der Stube trifft er die anderen gerade so lustig und aufgeregt, wie er selbst ist. Die Weibsleute besonders können es kaum erwarten, dass vorgegangen wird. Jede hat schon den Korb auf dem Schoß und verdeckt das Strohgeflechte mit der linken Hand, während mit der rechten die Nudel eingetaucht wird. Da ist nichts zu bemerken von der bedächtigen Ruhe, mit der sonst die Kaffeesuppen ausgelöffelt wird. Ohne Unterschied des Ranges langt jedes hinein. Ja, es kommt sogar vor, dass ausgesetzt wird. Wenn zum Beispiel die Nandl der Kresszins einen Trainer gibt und alle 2 am Lachen und einem Trumm Nudel zu ersticken drohen. Bloß der Großvater passt auf die Spassettel nicht auf. Das Getue ist ihm zuwider. Die jungen Leute sind so dumm und wissen nicht, was gut ist. Er sitzt ganz dicht bei der Schüssel, schneidet schön stark ein Stück von dem vertragsmäßigen Geselcht nach dem anderen ab und taucht es mit der Nudel in den Kaffee. Was für ein schöner Tag heute ist. Die Sonne ist über den Nebel Herr geworden und hat ihn heruntergedrückt, dass er jetzt wie ein feiner Rauch über den Wiesen liegt. Die Luft ist so klar, dass man weit und breit alle Kirchtürme sieht, und der vordere Wind geht frisch über die Stoppelfelder. Aus allen Häusern kommen die Leute zum Kirchgang. Auf allen Steigeln sieht man die schwarzseidenen Kopftücheln in der Sonne glänzen und die buntfarbigen Röcke. Ein recht friedsames Bild. Auch der Hans Girgel und der Fitus marschieren tapfer hinter ihren Weibsleuten daher. »Meinst lei, Hans Girgel, dass heint die Kragelfinger beim Unterwirt sind?« »Eder, wir nicht, Fitus. Was meinst nachher? Eppa ist der Leixenton ja dabei. Auf dem bin ich schon lang hässlich.« »Hinschauen der mal, das ist meine Meinigung«, sagt der Hans Girgel. »Und dem Fitus ist es recht. Für was hätte er denn seinen Stecken im Wasser liegen lassen?« Nach der Kirche kriegen die Wirte ihr Recht. Alle Bänke sind gedrückt voll und alleweil drucken wieder neue Gäste bei der Tür herein. Der Wirt kommt nimmer aus dem Grüßen und Zutrinken heraus. »Ist gut, Scheibelhaber, auf der He. Ein paar Entenvierteln hätte ich und eine Gans. Der Läubel ist auch da. Für die hätte ich ein Schweiners oder ein Nierenbratel. Was du lieber magst? Hey, wer schreit denn da hinten? Ja, ich sie gäng schon. Reiß mich noch nicht in der Mitte auseinander. Es kriegt sich keine Würst schon.« So hat er für jeden den richtigen Gruß und nach Stand und Vermögen das richtige Essen. Er fragt nicht lang, was einer will. Wie ein Feldherr steht er da in dem Gewühl, das immer ärger wird. Die Fenster sind geschlossen, die Hitze wird immer ärger und der Rauch streicht wie ein starker Herbstnebel in der Stuben herum. Immer lauter wird der Disputat über Gersten, Korn und Haber, über die Gaul und das Kurviech. Beim Unterbräu geht es am lustigsten zu. Da wird getanzt. Der Bass brummt und den Klankenetten pfeift. Der Staub wirbelt auf und so eintönig geht das Schleifen und Stampfen, als da der Maschinen die Arbeit verrichten. Aus dem Dunst tauchen die rotglühenden Gesichter auf und verschwinden wieder.
Gesprochen wird nichts. Man hört bloß Keuchen und Schnaufen und ab und zu im Übermaß des Entzückens ein gellendes Schreien und Pfeifen. Huje, heidi Skirta!
Schaut's den Fitus an, das ist der Allererste. Mittendrin schmeißt er den Hut auf den Boden, schaut ihn stier an und tanzt um ihn herum wie ein Spielhahn. Den müsste der Buffalo Bill haben, wenn er ihn sehen tät, den ließ er nimmer aus. Und dabei weiß er es immer so einzurichten, dass er einem Kragelfinger auf die Zehen tritt. Das dauert nicht mehr lang, das tut kein Gut.
Richtig, jetzt rennt er dem Leixentoni seine Tänzerin um.
Kannst nicht acht geben, dämischer Trupf. Auf keinen Kragelfinger geb ich nicht acht.
Was tust du nicht? Was hast du gesagt?
Geh her, wenn's der Schneid hast.
Ja, geh du her, ich bin schon da.
Hey, Kragelfinger, hey, Kugelfinger.
Und jetzt geht's los. Einschieben und drängen. Jeder Bursche nimmt Partei. Die Mädel drücken sich zusammen wie eine Herd Gäns. Wütende Schreien und Schimpfen. Runter über die Stiegen, raus auf die Straße. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Die Stadtleute hätten meinen, es wird Korn gedroschen. So hauen sich die Burschen mit den Gehsteckern auf die Köpfe. Weil keiner einen Hut auf hat, schnallt es so laut. Die Dämmerung bricht herein. Der festliche Tag geht zur Neige. Ach, das Schönste kann ja nicht ewig dauern. Jetzt sieht man auf den Feldwegen schwankende Gestalten. Da und dort lehnt einer am Zaun und führt tiefsinnige Gespräche mit sich selbst. Weiber führen ihre Gatten und sind ihnen Stab und Stütze. Hier und da bricht wohl auch einer mit einem Wehelaut zusammen und rennt den Kopf in einen Scherhaufen. Die Nacht bedeckt mit ihrem mitleidigen Schleier die traurigen Bilder. In seiner Kammer liegt der Fitus mit drei frischen Löchern im Kopfe. Nebendran ächzt der Großvater in schwerer Bedrängnis. Er hat zwar das Gesächte und Schwein eine pflichtmäßig gegessen, aber von dem Kälbernen hat er nur 5 Vierlinge zusammengebracht. Das hat ihn abscheulich Gift und auf das Krankenlager geworfen. Jetzt hat der Bader gute Tag. Solide Köpfe. Im Hausflure des Amtsgerichtes hängt an der Wand eine große schwarze Tafel, und auf derselben ist ein Bogen Papier mit roten Oblaten angepappt. Wir können im Augenblicke nicht lesen, was darauf geschrieben steht, denn so ein Stucker 15 Bauernburschen stehen davor und probieren, ob sie das Hackelwerk nicht herausbuchstabieren können. Der Fitus vom Lenzbauern in Hugelfing bringt es fertig, und wie er mit dem Stecken Zeile für Zeile nachfährt, tut er uns und seinen Gefreunden den Gefallen und liest es mit lauter und sehr vernehmlicher Stimme vor.
Sitzung, halt ein wenig, des Schäfengerüchtes, drückt's nie zu einer, vom 8. Januari. Fitus Kreuzpointner, aha, und, das kann ich nicht lesen, Genossen heißt's, wegen Körperverletzung.
Auwitzwick, das bin ich, und die Genossen seid's es.
Oh, passt's auf, Burm, heut erleben wir was und nix Gutes. Heut geht der Schlechtwind.
Mir gefällt's auch schon lang nimmer, sagt der Oberknecht Hans Kirgel. Sitter, dass ich weiß, dass die Kreilfinger zeigen machen dürfen.
Die werden also abscheuliches Zeugnis ablegen.
Ja, und die ersten sind wir auch, ruft der Genosse Anderl. Das ist allemal schlecht. Da ist der Herr Landrichter noch frisch geladen.
Der Letzte hat noch nicht geschoben, meint jetzt bedächtig dem Hofbauern sein Ältester. Das wollen wir sehen, ob's uns was machen können. Wir sind in einer offenbarigen Notwehr befunden gewesen. Mein Vater kennt die Geschichte von früher her und hat gesagt, solange wir nichts bestehen, ist überhaupt nichts bestanden. Und die Zeugen werden ganz einfach verworfen. Denen wird nichts gehabt und außerdem werden sie überhaupt meineidig gemacht.
Diese rechtlichen Ausführungen des Hofbauern Peterl machten viel Eindruck auf die Umstehenden. Sie schreiten tapfer in den Sitzungssaal, umgeben von einer dicht gedrängten Schar getreuer Anhänger. Die Nachhut bildet ein buntscheckiger Haufen Frauenzimmer. Sie schreiten mit zu Boden gesenkten Köpfen hinter den Burschen in den Gerichtssaal und schieben sich in dem übervollen Zuschauerraum möglichst weit vor. Geduldig stehen sie auf ihren Plätzen und schauen verwundert aus ihren Kopftücheln heraus auf die ungewohnte Umgebung. Ihre Gesichter verraten so eine gruselige Neugierde.
Aber man sieht jeder an, dass sie viel lieber wieder draußen wäre, recht weit weg von dieser unheimlichen Feierlichkeit und den bierbeißigen Gendarmen. Sie halten jedoch tapfer aus. Und das ist recht, denn Freud und Leid soll ein liebendes Paar gemeinsam haben. Wenn er heute dem gestrengen Herrn Landrichter Rede und Antwort geben muss, so ist es billig, dass sie in seiner Nähe weilt und des Anblickes genießt, wie der Geliebte vorne beim Gerichtstische steht und verwegen schaut, eingedenk seiner Heldentaten. Der geneigte Leser weiß wohl bereits, woran er ist, und dass er einer von den vielen Gerichtsverhandlungen beiwohnen kann, die sich allwöchentlich als Nachspiele der sonntäglichen Vergnügungen abwickeln. Ich will aber nicht nach bekannten Mustern Bericht erstatten, was der Fitus, der Anderl, der Pederl und die sämtlichen Hintersassen auf die vielen unangenehmen Fragen geantwortet haben. Ich will keine Musterkarte der unzähligen und mannigfaltigen Ausdrücke geben, durch welche ständige Übung und uraltes Herkommen die Sprache bereicherten und die alle miteinander nur den an sich so einfachen Vorgang des Prügelns und Geprügeltwerdens bezeichnen wollen. Ich verzichte darauf, den wundervollen Bilderreichtum, welchen hierin unsere Sprache besitzt, zu schildern und darzutun, woher es denn eigentlich kommt, dass meine Landsleute für jeden Teil des menschlichen Körpers ebenso wohl eine eigene Art der Verletzung als eine drastische Bezeichnung hierfür kennen. Also davon will ich nicht reden, sondern von etwas anderem, was gewiss erwähnenswerter ist und was von Rechts wegen schon längst in der Naturgeschichte mit Auszeichnung hätte erwähnt werden müssen. Ich meine die merkwürdige Beschaffenheit der Köpfe unserer Dorfjugend. Es gibt heute noch viele gescheite Leute, zum Beispiel Professoren, welche glauben, dass Holz oder Eisen widerstandsfähiger, härter ist als die menschliche Schädeldecke. Das ist nicht richtig. Wenigstens nicht in den gesegneten Gefilden Ober- und Niederbayerns. Für einen, der hieran zweifeln wollte, ist diese Verhandlung lehrreich. Er wird zugeben, dass er hier den stärksten Köpfen unseres Jahrhunderts begegnet ist. Der Vorsitzende hat soeben den Schöffen erklärt, dass die zu bestrafenden Körperverletzungen mit gefährlichen Werkzeugen verübt wurden und befiehlt dem Gerichtsdiener, diese Werkzeuge herbeizuschaffen. Jetzt beginnt im Hausgang ein Poltern und Klirren und Rasseln, dass man vermeinen könnte, nebenan würde eine Folterkammer oder ein alter Eisenladen ausgeräumt. Schweren Schrittes erscheint hochbepackt der Gerichtsdiener, und hinter ihm schleift und zerrt sein Gehilfe noch verschiedene Gegenstände, die offenbar einer Ökonomieeinrichtung angehören und so ziemlich die gesamte Baumannsfarnis eines mäßig begüterten Häuslers darstellen. Die Dinger werden schön gruppiert vor dem Gerichtstische niedergelegt. Und wenn vielleicht jemand im Zuhörerraum der Meinung war, dass eine Versteigerung oder so etwas erfolgen werde, so befand er sich in einem Irrtum. Dies sind nämlich die Werkzeuge, welche unsere Fitus, Peterl, Anderl und so weiter in ihrer offenbaren Notwehr benützten, um sich nur einigermaßen gegen unvorhergesehene Angriffe zu schützen. Es verlohnt sich wirklich, dieselben näher zu betrachten. Da ist zunächst der Hälfte Teil eines Schubkarrengestells. Nebendran liegen zwei oder drei Waagscheiteln, ein Hemmschuh mit Sperrkette und Holzteile, die ersichtlich vor nicht langer Zeit zu den Bestandteilen eines Leiterwagens gehörten. An Stalleinrichtung bemerken wir einen Melkstuhl, den Stiel einer Mistgabel und vier oder fünf Ketten, die sonst zum Anhängen des Rindviehs dienen. Daran reihen sich Schwartlinge, Latten, Peitschenstiele und ein abgebrochener Brunnendengel. Alle diese Gegenstände tragen die Spuren fleißigen Gebrauches. Die Eisenteile haben Beulen und Düllen, was darauf schließen lässt, dass sie mit sehr harten Körpern in Berührung kamen. Die Holzteile sind fast alle zerfetzt, an den oberen Enden weichgeschlagen und zerquetscht, in Schiefern zerkliebt. Angesichts dieser Waffen hören wir mit wachsender Bewunderung die Anklageschrift verlesen. Sie hört sich an wie ein neues Nibelungenlied. Mit diesen eichenen, buchenen und eisernen Wehren haben die grimmigen Hugelfingerhelden gestritten gegen die Mannen von Kragelfing und Hiebe ausgeteilt, dass der weite Saal des Unterbräu erdröhnte von ihrem Schalle. Und alles um sie herum ging zugrunde. Nichts blieb ganz. Kein Krug, keine Bank, kein Stuhl. Nur die Köpfe hielten es aus. Denn, lieber Leser, schau nur hin, wie dort die Kragefingerzeugen aufmarschieren. Nach dem Gehörten hast du vielleicht gemeint, dass die ganze männliche Jugend von Kragefinger auf das Krankenlager geworfen sei oder sich nur mehr mit Hilfe von Krückstöcken jämmerlich fortbewegen könne. Nichts von alledem ist richtig. Es ist eine wirkliche Freude, Ihnen zuzuhören, mit welcher Gleichgültigkeit Sie das Ereignis behandeln. Die meisten von Ihnen erzählen, dass sie nur ein gewisses Brummen im Schädel verspürten, versichern aber treuherzig, dass sie darauf kein Gewicht legten. Nur zwei oder drei Burschen bestehen darauf, dass sie nach der Affäre beschränkt waren, das heißt arbeitsbeschränkt, denn für das andere wird ja kein Schmerzensgeld bezahlt. Ihre Wehleidigkeit erregt im Zuhörerraume Entrüstung. Es ist nicht recht und wirft ein schiefes Licht auf die Glaubwürdigkeit der Zeugen, dass sie wegen dem bissel Sonntagsgaudi ein solches Getue haben. Das ist eine Schande für die Gemeinde. Und der Bürgermeister von Kragelfing nimmt sich fest vor, dem Burschen ernstlich ins Gewissen zu reden. Zum Glück sind es bloß ein paar, die sich auf diese Weise blamieren. Und so fällt auch die Strafe gegen die Hugelfinger Heldenschaft recht gelinde aus, zur großen Zufriedenheit aller Anwesenden. Die gutmütigen Burschen von Kragelfing hegen nicht den geringsten Groll. Sie trösten sich mit dem Zeugengeld und dem fröhlichen Bewusstsein, dass in den heimatlichen Brunnentrögen gar mancher Haselnussstecken im Wasser liegt, um hart zu werden für den demnächstigen Revanchekrieg. Und du, freundlicher Leser, gibst du nicht dem alten Gerichtsdiener Schneckel recht, der beim Wegräumen der Ökonomiegeräte brummt? Das heißt mir als gefährliches Werkzeug. Dabei ist das ganze Klump hier geworden. Schade für die schöne Sache. Eine ganze Hauseinrichtung und Brautsteier kommt man mit der größten Leichtigkeit auf die Gusseisenkäpp zusammenschlagen. Es geht nix über eine gute Gesundheit.